Bei Deutschlands Rentnern geht die Angst um, denn ein neuer Plan der Bundesregierung könnte sie jetzt teuer zu stehen kommen. Innenminister Alexander Dobrindt holt schon wieder Afghanen nach Deutschland. Und der CSU-Politiker sagt ganz offen, noch tausende weitere sollen folgen. Und in der Wirtschaft am Mittwoch, der Finanzfachmann Benjamin Mudlak erklärt, warum der digitale Euro eine Waffe der Mächtigen ist. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Zuerst war es das sogenannte Sondervermögen, mit dem die Bundesregierung ihre Kriegspolitik finanzierte. Jetzt soll dieser Kurs offenbar auf Kosten der Menschen fortgesetzt werden, die ein Leben lang gearbeitet haben. Die Rentner. Ihnen will Kanzler Friedrich Merz fast eine 500 Millionen Euro streichen. Und das ist nicht die einzige Zumutung für die Bevölkerung. Auch neue Schulden und steigende Inflation treiben die Abwärtsspirale weiter an. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Für zehntausende Rentner im Osten Deutschlands ist es ein Schock. Und das zum zweiten Mal. Viele Menschen, die vor der Wende 1989 etwa im Bergbau als Krankenschwestern oder bei der Post gearbeitet haben, erhalten bis heute weniger Rente, als ihnen zusteht. Der Grund: bestimmte Zusatzrenten der DDR werden in der Bundesrepublik nicht anerkannt. Abfedern sollte ein sogenannter Härtefallfonds für besonders Bedürftige. Doch auch damit ist jetzt Schluss. Der Fonds wird aufgelöst. Das Geld, voraussichtlich mehr als 400 Millionen Euro, fließt in den allgemeinen Bundeshaushalt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Deren Vorsitzender Sören Pellmann reagierte empört und erklärte, kein Geld da gilt nicht, wenn fast eine 500 Millionen wieder in die allgemeinen Haushalte zurückfließt und damit auch in die massive Aufrüstung. Kritik an dem Fonds gab es schon zuvor. Die AfD bemängelte, dass fast 18.000 Anträge abgelehnt wurden und viele Betroffene nur geringe Summen erhielten. Sie forderte daher bereits im Oktober einen zusätzlichen Fairnessfonds für bedürftige Rentner. Doch wie reagieren Deutschlands Rentner auf die Pläne der Merz-Regierung? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört und stieß dabei immer auf die gleiche Reaktion. Unverhohlene Wut.
Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht, weil wenn es den Rentnern zugutekommen sollte, dann hätte es ihnen auch zugutekommen sollen. Und dann dieses Geld dann auch noch ja für irgendwas zu verwenden, was dann ja wohl im Dunkeln liegt.
Das ist sehr ärgerlich. Was soll man sagen? Ich meine, die Leute haben viel gearbeitet und ich finde das einfach schäbig letztendlich, wenn Rentner Flaschen sammeln gehen müssen.
Schweinerei. Gerade diese jetzige Regierung, die macht nicht viel Dinge, die mir gefallen, eigentlich gar keine.
Also ich finde es einfach eine Schweinerei, weil einfach es gibt so viel Armut bei den älteren Bürgern, also bei den Rentnern, die wirklich Hilfe bedürftig wären und die was wirklich nötig gehabt hätten, wenn dieser Fonds besteht.
Schweinerei, die größte Schweinerei, müssten sie an die Rentner gehen. Das stecken die sich selber in der Tasche. Die kriegen da nicht genug Geld, Mensch.
Während also Rentner auf Geld verzichten sollen, setzt die Landesregierung von Sachsen-Anhalt auf neue Schulden. Und das mit einer durchaus originellen Begründung. Am Dienstag verlängerte der Landtag in Magdeburg erneut die Corona-Notlage. Damit kann die CDU-geführte Landesregierung weitere 790 Millionen Euro aus dem Covid-Sondervermögen ausgeben. Das Geld soll unter anderem in Digitalisierung und die Sanierung von Krankenhäusern fließen. Zugleich müssen durch die erklärte Notlage bestehende Schulden nicht zurückgezahlt werden. Auffällig ist der Zeitpunkt. Die Sonderausgaben fallen in eine Phase, in der die CDU in Sachsen-Anhalt um ihre Macht fürchten muss. Denn im September 2026 wird ein neuer Landtag gewählt. Beobachter vermuten daher, die Mittel dürfen vor allem in politische Prestigeprojekte fließen und nach der Wahl an anderer Stelle eingespart werden. Die immer weiter steigenden Rüstungsausgaben in Europa führen nicht zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Diese These vertrat der Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlak vor einem Monat hier bei Auf 1. Wörtlich sagte er:
Man könnte es so sehen, dass diese Branche natürlich dann bevorzugt ist und dass sie profitiert, wie auch die Stahlbranche, also die Rüstungsgüterproduktion, da sehen wir ja schon, dass sie profitieren. Aber der entscheidende Punkt ist da, dass man das auch ganzheitlich betrachten sollte. Denn was passiert dann, wenn wir so frei nach dem Hindenburg-Plan eine Kriegswirtschaft bekommen, eine Befehls- und Lenkungswirtschaft? Und wenn die nach dem Motto whatever it takes mit Geld zugeschüttet wird, dann heißt das, dass wir die Ressourcen des Landes bleiben ja gleich. Das heißt, die Preise steigen dann und andere Branchen, die wiederum auch Zugriff auf diese Ressourcen nehmen wollen, die gucken in die Röhre, weil sie die Preise nicht zahlen können. Ja, also wir sehen dann eine erhöhte Konkurrenz nach den Ressourcen und das ist das große Problem.
Nun musste auch die Europäische Zentralbank EZB einräumen. Die steigenden Militärausgaben sorgen lediglich für ein minimales Wirtschaftswachstum von höchstens 0,3%. Das schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Antwort auf eine Anfrage des EZB-Europaabgeordneten Fabio De Masi. Und mehr noch, die Kosten der Kriegsvorbereitungen dürften für die Bürger vor allem höhere Preise bedeuten. Denn, so Lagarde, Aufträge an die Rüstungsindustrie könnten, so wörtlich, zu einem stärkeren Aufwärtsdruck auf die Inflation beitragen. De Masi vermutet zudem, dass von den Rüstungsausgaben nicht zuletzt US-Firmen profitieren. Denn NATO-Waffensysteme müssen meist mit amerikanischer Technik kompatibel sein. 46,6 Milliarden Euro. So teuer war die Corona-Politik in Österreich. Das zeigt der gestern präsentierte Corona-Evaluierungsbericht der niederösterreichischen Landesregierung. Er stellt nicht nur die Maßnahmenpolitik insgesamt in Frage, sondern auch ihre verheerenden wirtschaftlichen Folgen. Von den 46,6 Milliarden Gesamtkosten des Bundes flossen allein 5,2 Milliarden Euro in die Massentests. Doch die fehlende Wirksamkeit wird im Bericht ausdrücklich festgehalten. Die Ausgaben für die Maßnahmenpolitik machten 2020 und 2021 jeweils rund 10% des Bruttoinlandsproduktes BIP aus. Im Jahr 2022 waren es noch 8%. Insgesamt ist das der höchste Wert in der gesamten Europäischen Union. Was diese Zahlen konkret bedeuten, erklärte FPÖ-Landesrat Martin Antauer bei der Pressekonferenz.
Das ist keine abstrakte Zahl. Das ist das Geld der Menschen, Geld, das heute fehlt, bei Ärzten, bei Pflegekräften und bei funktionierenden Spitälern. Es fehlt dort, wo die Menschen es jeden Tag auch spüren.
Der Bericht zeigt zudem den massiven Wirtschaftseinbruch zu Beginn der Pandemie. Wörtlich heißt es: Während Österreich in den Jahren 2018 und 2019 noch ein Wirtschaftswachstum von 2,4% bzw. 1,5% aufwies, war im Jahr 2020 ein massiver Rückgang von minus 6,5% des BIP zu verzeichnen. Der Arzt Dr. Hannes Strasser, der an der Erstellung des Berichts mitgewirkt hat, nannte außerdem eine weitere brisante Zahl.
Die Agenda Austria hat veröffentlicht, dass die Wohlstandsverluste vom Jahr 2020 bis 2024 für Österreich 140 Milliarden Euro betragen haben. Wenn man das zusammenrechnet, 140 Milliarden Wohlstandsverlust mit den rund 50 Milliarden Hilfsmaßnahmen der Republik und den 11 Milliarden Gesundheitsausgaben, dann hat uns Österreich die Corona-Pandemie, die Maßnahmen rund 200 Milliarden Euro gekostet. Und wenn Sie sich fragen, warum der Fiskalrat gestern feststellt, dass das Budget immer noch völlig aus dem Ruder läuft, da haben Sie die Antwort. Das sind alles die Folgen dieser Corona-Maßnahmen, dieser falschen Corona-Politik.
Ein Sommer an der Ostsee. Für Millionen Deutsche sind das nostalgische Kindheitserinnerungen. Auch heute sind die Strände in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein echter Magnet für Touristen. In diesem Jahr rechnet der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mit 33,6 Millionen Übernachtungen, der zweithöchste Wert seit 2015. Und doch gibt es eine Kehrseite. Denn im Nordosten müssen immer mehr Gaststätten und Hotels schließen. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommerns gab es noch nie so viele Abmeldungen von Mitgliedsbetrieben wie in diesem Jahr. Die Lage sei für viele Unternehmen teilweise katastrophal. Hauptgründe sind stark gestiegene Kosten, vor allem für Energie, Lebensmittel und Löhne. Diese wiederum führten zu niedrigeren Umsätzen und damit trotz hoher Buchungen in den Konkurs. 6 Jahre lang war er abwesend, sogar ausgeschlossen. Doch seit Dienstag ist Xavier Naidoo zurück auf der großen Bühne. Und das ist keine Untertreibung. Sein Comeback feierte der Schlagerstar ausgerechnet in der Kölner Lanxess Arena, der größten Veranstaltungshalle Deutschlands. Direkt zu Beginn der Corona-Jahre versuchte man, ihm wegen seiner Kritik an den Maßnahmen die Stempel Reichsbürger und Antisemit aufzudrücken. Doch über 16.000 Fans beim restlos ausverkauften Konzert machten deutlich, dass die Cancel Culture in diesem Fall auf ganzer Linie gescheitert ist. Das scheint auch der deutsche Komiker Oliver Pocher so zu sehen. Auf seinem X-Profil schreibt er wörtlich: Sie haben versucht zu canceln, aber Talent und Können setzen sich immer durch. Naidoos Liedzeile »Alles kann besser werden« scheint sich also zu bewahrheiten. Über Naidoo berichten, darf man das eigentlich? Wir sagen selbstverständlich. Anders als in den Systemmedien gab es bei Auf 1 nie Sprechverbote. Deshalb haben wir auch stets zu Künstlern mit abweichender Meinung gestanden. Deshalb waren Stars wie Xavier Naidoo, Nena oder Michael Wendler natürlich immer in unserer Berichterstattung vertreten. Wer eine ganzheitliche Berichterstattung fördern möchte, findet alle Spendenmöglichkeiten unter www.auf1.tv/unterstützen. Der gestern präsentierte Zwischenbericht der österreichischen Volksanwaltschaft zum Tod des früheren Justizsektionschefs Christian Pilnacek wirft ein kritisches Licht auf die polizeilichen Ermittlungen. Volksanwalt Christoph Luisa sprach von einer Serie gravierender Versäumnisse. Obwohl die Staatsanwaltschaft zunächst wegen möglich Fremdverschuldens ermittelte und die Obduktion keine eindeutige Todesursache außer Ertrinken ergab, habe sich die Kriminalpolizei frühzeitig auf Suizid festgelegt. Die Folgen: Wichtige Zeugen wurden nicht befragt, Verletzungen nicht kriminalistisch ausgewertet und der Fundort nicht ausreichend gesichert. Besonders brisant: Ermittler sollen versucht haben, eine Obduktion zu verhindern. Zudem wurde das Smartphone des Verstorbenen nicht sichergestellt und später vernichtet. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht darin mehr als bloße Fehler. Wörtlich sagte er: Es liegt der Verdacht nahe, dass der tiefe schwarze Staat mit seinen Netzwerken aktiv geworden ist. Hafenecker kündigte weitere Aufklärung im Untersuchungsausschuss an. Dieser soll im Januar 2026 seine Arbeit aufnehmen. Die Bundesregierung hat sich offiziell auf die Abschaffung des Bürgergeldes geeinigt. Künftig soll es nun unter dem Namen Grundsicherung weitergeführt werden, mit deutlich härteren Sanktionen. So können Sozialleistungen künftig komplett gestrichen werden. Das betrifft auch die Miete, wenn Leistungsempfänger wiederholt Termine versäumen. Die Neuregelung muss noch vom Bundestag beschlossen werden. Sie soll jedoch bereits im Januar in Kraft treten. Allen Ankündigungen einer Migrationswende zum Trotz fliegt die Bundesregierung weiterhin Afghanen nach Deutschland ein. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte, erreichten erneut 160 Afghanen per Charterflug Berlin. Anschließend sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden. Weitere Flüge sind bereits geplant. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärte, auch einen Großteil der noch in Pakistan wartenden Afghanen nach Deutschland bringen zu wollen. Die Mehrheit verfüge über rechtsverbindliche Aufnahmezusagen der früheren Ampelregierung. Dobrindt bekräftigte, Zitat, die werden wir auch erfüllen. Insgesamt geht es um bis zu 2000 Personen. Beobachter kritisieren, Dobrindt schiebe das Ausbleiben einer echten Migrationswende der Ampel zu, ohne selbst entschlossene Schritte zu gehen. Welche legalen Möglichkeiten einer geordneten Remigration es gäbe, skizzierte der identitäre Aktivist und Autor Martin Sellner jüngst auf dem Alternativ-WEF in Prag.
Die Linken haben uns eine völlig absurde Debatte aufgezwängt, nämlich: Ist illegale Migration illegal? Natürlich ist sie illegal. Was geschieht mit illegaler Migration? Die muss natürlich wieder nach Hause zurückkehren. Punkt, das ist vollkommen klar. Darüber zu diskutieren, 10 Jahre ist völlig absurd. Und Remigration, normalisierte Debatte, Ende der Invasion, Stopp des Asylwahns, eine Festung Europa. Ich bin dafür, dass man Auffangzonen und Zentren schafft in Nordafrika, wo Menschen in Würde und Sicherheit leben können, Berufe erlernen können, aber eben nicht nach Europa kommen. Es braucht ein Ende der legalen und illegalen Ersetzungsmigration. Willkommenskultur brauchen wir für eigene Kinder, unsere eigenen Familien. Und es braucht auch für die Parallelgesellschaften Anpassungsdruck, Stopp der Islamisierung. Das alles Prinzip meiner Remigrationsvorschlages basierend auf Freiwilligkeit und Angeboten vor Zwang und in Verbindung mit Hilfe vor Ort. Wir haben davor gesprochen, es braucht Perspektiven vor Ort. Und wenn wir alle Ärzte aus Syrien, aus Nigeria abziehen, dann kommen die Menschen natürlich auch zu uns. Wir müssen Perspektiven vor Ort schaffen, Hilfe vor Ort, aber klar sagen, no way, nach Europa kommt man nicht rein. Und dann nicht in 2 Jahren, nicht in 3 Jahren, aber in 15, 20, 30 Jahren ist Deutschland deutscher als heute.
Das gesamte Alternativ-WEF-Panel Remigration ja, aber wie, finden Sie unter www.auf1.tv. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hat sich weiter zugespitzt. Präsident Donald Trump kündigte auf seiner Plattform Truth Social eine umfassende Seeblockade vor der Küste des südamerikanischen Landes an. Betroffen wären Öltanker, die US-Sanktionen unterliegen. Die Blockade soll sowohl Schiffe treffen, die Venezuela verlassen, als auch solche, die das Land ansteuern. Sogar den Einsatz von Bodentruppen schloss Trump nicht aus. Begründet wurden die Drohungen mit einem angeblichen Diebstahl von amerikanischem Öl und Land durch Venezuela. Caracas wies die Vorwürfe scharf zurück. In einer Regierungserklärung hieß es, Trump glaube offenbar, Zitat, dass Venezuelas Öl-, Land- und Rohstoffreichtum ihm gehörten. Zugleich kündigte die venezolanische Regierung an, die Vereinten Nationen einzuschalten. Unklar bleibt bislang, wie China auf die angekündigte Blockade reagieren wird. Peking ist der größte Abnehmer venezolanischen Öls weltweit. Ein Urteil des Landesgerichts Korneuburg sorgt in Österreich für Empörung. Ein 74-jähriger deutscher Pensionist stand dort vor Gericht. Er hatte ein 10-jähriges Mädchen verfolgt, wiederholt Kontakt zu ihr gesucht und tauchte trotz Annäherungsverbots in ihrem Umfeld auf. Dennoch wurde er lediglich zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler zahlreiche Darstellungen von Kindesmissbrauch, die der Mann selbst angefertigt haben soll. Dieser mutmaßliche Missbrauch aus früheren Jahrzehnten konnte jedoch nicht verfolgt werden, wegen fehlender Zuständigkeit und Verjährung in Deutschland. Eine Haftstrafe blieb dem Angeklagten damit erspart. Der Richter sagte wörtlich, Sie müssen nicht ins Gefängnis, aber wir schauen genau auf Sie. Kritiker halten das für unzureichend. Sie sprechen von einem eklatanten Versagen des Rechtsstaats und von einem fatalen Signal an Täter. Die bislang größte US-Studie Geimpfte versus Ungeimpfte belegt, wie viel kränker geimpfte Kinder sind. Diese haben eine um 54% höhere Krebsrate. Die Autismusrate ist gegenüber ungeimpften Kindern sogar um ganze 550% erhöht. Und nach einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren hatten fast 60% der geimpften Kinder eine chronische Erkrankung in ganzen 22 Kategorien. Am dramatischsten seien die Unterschiede bei Asthma, Autismus, Autoimmunerkrankungen oder ADHS. Doch Impfungen führen auch vermehrt zu Störungen von Hirnfunktion, Psyche, Verhalten und Lernfähigkeit und auch geistigen Behinderungen oder Anfallsleiden. Die Studie ist eine Neuauswertung ohne statische Verzerrung und umfasst mehr als 18.000 untersuchte Kinder. Am heutigen Mittwoch blieben in vielen Apotheken der Bundesrepublik die Lichter aus. Mit dieser Protestaktion will die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände eine Anhebung der Vergütung erreichen, um das Apothekensterben zu stoppen. Denn CDU-Gesundheitsministerin Nina Wagen hatte deutlich gemacht, die im Koalitionsvertrag eigentlich angekündigte höhere Vergütung könne derzeit nicht umgesetzt werden. Demnach blieb der Betrag seit 13 Jahren unverändert, während die Kosten für Apotheken enorm gestiegen seien. Seit Dienstag hat die oppositionelle Kunstausstellung der Internationalen Agentur für Freiheit ihre Pforten wieder für Besucher geöffnet. Vom 16. bis zum 18. Dezember können Interessierte in der Berliner Musikbrauerei Kunstwerke bewundern, die für den Mainstream zu kritisch ausfallen. Hier sehen Sie Bilder der Veranstaltung. Die Schau steht ganz unter dem Eindruck der immer stärkeren Kriegsgefahr. Als Motto wurde daher, wem gehört die Welt? Drop Art, not Bombs gewählt. Passend dazu warnte der Publizist Kevan Sufi Siavash in einer Eröffnungsrede vor immer perfiderer Kriegspropaganda. Nicht weniger als 8 Künstler sind mit ihren Werken vor Ort, darunter Clement Loisel und Sigi von Vriel. Bereits am ersten Tag lockte die Ausstellung etwa 180 Besucher an. Musikalisch abgerundet wurde die Eröffnung durch einen Auftritt des Liedermachers Carsten Troike. Nationale Währungen und der digitale Euro sind Herrschaftsinstrumente. So nennt das Finanzfachmann und Autor Benjamin Mudlak. Er hat mit der Atlas-Initiative die Initiative Freies Geld für freie Menschen gegründet, die für Bargeld und gegen den digitalen Euro eintritt. Guten Tag, Herr Mudlak.
Ja, grüß Sie. Danke für die Einladung.
Herr Mudlak, warum sehen Sie den digitalen Euro als Machtinstrument?
Also es ist per se so, dass der Wettbewerb als Entmachtungsverfahren und Entdeckungsverfahren gleichermaßen anzusehen ist. Also Wettbewerb, Entmachtung, Wettbewerb, Entdeckung. Entdeckung in der Gestalt, dass die Menschen unterschiedliche Präferenzen haben, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigt wissen wollen. Ja, also bei Gummistiefeln oder bei Schuhen wissen wir das, da gibt es Gummistiefel. Bei Ihnen in den Bergen in Österreich gibt es Bergschuhe und so weiter. Die Menschen haben unterschiedliche Präferenzen. Aber dann stellen wir fest, in den wichtigsten Märkten der Menschheit, unter anderem beim Geld, bei der Bildung, bei der Staatsdienstleistung, bei der Rechtsprechung, da gibt es keinen Wettbewerb. Und diese Märkte, die keine mehr sind, sind zu Zwangsmonopolen geworden und dann sind es eben Herrschaftsinstrumente. Das ist mein großer Kritikpunkt. Und der digitale Euro würde eben dazu führen, dass es das totale Zwangsgeld wäre, weil eben alles gläsern ist, weil alles programmierbar ist, weil alles einsehbar ist, von der ersten Gummibärchentüte bis zum Sarg am Ende des Tages, ist dann alles einsehbar. Und das ist natürlich etwas, was abzulehnen ist. Bargeld ist gelebte Freiheit und das gilt es unbedingt zu verteidigen. Also mit dieser Kampagne bohren wir letzten Endes drei Bretter an. Das erste ist relativ dünn, das Brett. Das geht um den Bargelderhalt, auch eher ein konservatives Thema. Dann die Wahlfreiheit. Das ist ohnehin das Ideal, was ich mir wünsche, dass wir eine Welt aus schadlos ablehnbaren Angeboten haben und bekommen. Und das gilt natürlich besonders für das Geld. Und das dritte, das ist das dickste Brett, das ist sehr schwer zu verstehen für viele Menschen, zumindest in der heutigen Welt. Geld ist eigentlich durch einen freiwilligen Austausch entstanden, dadurch, dass die Menschen eben miteinander getauscht haben und festgestellt haben, ja, wenn wir die freie Wahl haben, dann haben wir Gold, Silber gewählt und heute bekommen wir das Geld herrschaftsrechtlich aufgezwungen, indem es Menschen gibt, die Gesetze für uns machen und das Geld uns einfach so aufdiktieren, wie das mit dem Euro passiert ist, wie es mit den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Eurosystems geschehen ist. Und genau auf diese herrschaftliche Rechtsetzung würde auch der digitale Euro in unsere Welt kommen. Ja, und alles, was einem aufgezwungen wird, aufgezwungenes Recht, ist mir nicht recht, also ist es Unrecht letzten Endes. Und das ist das dickste Brett, das ist am schwierigsten zu verstehen, weil die Menschen eben es gewohnt sind, dass es da irgendeine Stelle gibt, die Recht schafft. Aber Recht wird eigentlich gefunden, indem sich Menschen, so wie wir hier, freiwillig vereinbaren, vertragen, Vertrag von Vertragen und indem sie miteinander kooperieren, nicht aufgezwungen. Und das ist ein großer Kritikpunkt und ich hoffe, dass es immer mehr Menschen verstehen und dass diese Informationskampagne ein großer Erfolg wird.
Der Staat rechtfertigt seine Hoheit über das Geld praktisch damit, dass er besser wüsste, wie die Wirtschaft zu funktionieren habe. Ist das so und kann man Wirtschaft wirklich, zumindest zu einem gewissen Grad, vorausplanen oder wird jede Art Planwirtschaft zu einem Misserfolg?
Ja, da sind Sie bei einem richtig wichtigen Punkt angekommen. Und zwar gibt es verschiedene ökonomische Lehren. Auf der einen Seite haben wir die mathematische Ökonomie. Die geht davon aus, man könne ein historisches Ereignis irgendwie beobachten, dann mathematisch modellieren und dann Handlungsanreize für die Zukunft ableiten. So funktioniert die herkömmliche mathematische Ökonomie. Und dann haben wir auf der anderen Seite die österreichische Schule. Und die geht davon aus, dass wir Menschen frei agieren, dass wir frei handeln, dass wir freie Individuen sind, die eben dynamisch interagieren und die subjektiv ihre Ziele auswählen und diese Ziele eben mit subjektiv gewählten Mitteln erreichen. Und da sehen Sie schon, dass das kompliziert ist, so etwas vorauszuplanen. Und daran scheitert die Planwirtschaft letzten Endes auch, dass die Informationen fehlen, dass der zentrale Planer nicht weiß, was die Menschen wünschen. Und was passiert dann? Dann kommt es zu einem Mangel in einzelnen Märkten und in anderen Märkten kommt es zum Überfluss. Ludwig von Mises, Österreicher oder Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, eigentlich der zentrale Vertreter, hat 1919 bereits herausgearbeitet, dass die Planwirtschaft am Kalkulationsproblem und am Wissensproblem scheitert, weil eben die Planwirtschaft oder generell jede staatliche Aktivität keinerlei Preismechanismen hat. Und wenn sie keine Preismechanismen haben, dann wissen Sie nicht, welches Gut knapp ist und welches weniger knapp ist. Und das sehen Sie an den Preisentwicklungen. Wenn ein Gut im Preis steigt, dann wissen Sie, dieses Gut wird knapper. Und das sendet dann den Anreiz aus an die Unternehmen. Die sehen das. Die sehen, oh, hoher Preis. Erstmal wunderbar. Lockt eine hohe Gewinnmarge. Ja, und dann weiten sie ihr Angebot aus. Neue Player kommen auf den Markt. Und so funktioniert die unsichtbare Hand des Marktes, dass man eben sieht, das Gut ist knapp. Und andersrum, ein fallender Preisverlauf, der zeigt, dieses Gut ist im Überfluss vorhanden. Und das macht keinen Sinn, es zu produzieren. Und so richten die Menschen oder die Unternehmen richten halt auf Basis dieser freien Preise, die sich entwickeln. Und die freien Preise entwickeln sich im Übrigen so, dass wir jeden Tag mit den Zetteln, die wir abgeben, mit den Scheinen, dass wir abstimmen über das, über die Güter, die gebraucht werden und die nicht gebraucht werden. Ganz einfach. Und auf der Basis entstehen dann Preisverläufe. Und durch die Preisverläufe wissen die Unternehmen, was knapp ist und was nicht knapp ist. Und wenn sie das eben nicht haben, ja, dann haben sie eine Wirtschaft im Blindflug. Und das haben wir heute, wo wir eben Staatsquoten von über 50% haben. Bei einer Staatsquote von über 50% wissen wir, dass mehr als die Hälfte der Ressourcen durch zentrale Planer verwaltet werden und nicht mehr über freie Preismechanismen. Und dann kommt es eben zu dem, was wir erleben, zum Mangel, zum Überfluss und vor allem zur Ressourcenverschwendung. Ja, die Umweltaktivisten sprechen diesen Punkt nie an, aber das ist so. Und manchmal frage ich mich, ich wohne ja hier in Deutschland, wir hatten diesen Systemwettbewerb, freiere Marktwirtschaft im Westen und Planwirtschaft im Osten. Und da hat man ja gesehen, welches System funktioniert und welches nicht. Diesen Umstand scheinen die Menschen verlernt zu haben. Ja, wir brauchen freie Preise, wir brauchen eine freie Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft. Und natürlich könnte man mit dem digitalen Euro die Präferenzen der Menschen und alles Mögliche könnte man planen. Ja, das ist also der feuchte Traum der Planwirtschaftler, dieser digitale Euro. Und damit könnte man natürlich die Präferenzen der Menschen unterdrücken, ja, indem man alles Mögliche zuteilt.
Wie tatsächlich freies Geld in der Praxis aussehen könnte, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Benjamin Mudlack unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.